ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Am Mikrofon Nicole Köster. Schönen Mittwochvormittag. Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Christian Hiss. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster.
Etwa die Hälfte der Fläche Deutschlands wird von der Landwirtschaft genutzt. Sie sind Landwirt aus Leidenschaft und Tradition, kann man bei Ihnen hier sagen. Schon Ihr Vater war Landwirt. Fangen wir doch vielleicht gleich mal mit einem Klischee an, um das aufzuklären. Es heißt, die Landwirte, die würden immer nur jammern. Stimmt's?
sicher nicht immer, sozusagen. Aber es ist schon ein... Die Klage ist schon ein vorrangiges rhetorisches Mittel meiner Kolleginnen und Kollegen.
Jetzt sagen Sie rhetorisches Mittel? Steckt da eine Strategie
ja,
hinter?
Ja, schon. Also ich glaube schon. Also das ist eine Mischung zwischen Empfinden, tatsächlichen Empfinden, und das ist auch berechtigt, aber auch sozusagen der Kommunikation, der Äußerung. Und man muss sich einfach auch klar machen, dass noch vor, ich sage es ganz grob, vor 100 Jahren die Arbeit in der Landwirtschaft existenziell war, wirklich existenziell. Das heißt, schlechtes Wetter bedeutet auch immer gleich Hunger und so. Und da, das kommt, das, also die Klage als Form, das ist, als Ausdrucksform, das ist sehr alt, das ist nicht neu aus den letzten Jahren.
Jetzt unterstelle ich Ihnen mal, die Klage hat Sie aber nicht in den Job gelockt, oder? Was war's? Warum sind Sie Landwirt und Betriebswirt geworden? Sie sind beides.
Ja, also ich wollte auf jeden Fall was anderes machen in der Jugend, aber das ist ja normal, dass man sich dann löst von der Tradition und so. Und habe dann Gemüsegärtner gelernt, also nicht Landwirt, sondern Gemüsegärtner. Ist ein landwirtschaftlicher Beruf, aber trotzdem. Und ich habe dann Abitur gemacht und wollte eigentlich studieren. Und dann aber habe ich sehr früh einen Betrieb gegründet. Mit 21 Jahren schon meinen ersten eigenen Betrieb in Partnerschaft mit den Eltern. Und dann war schon früh selbstständig, habe Geld verdient. Und dann war dann irgendwann mit 25, 26 die Entscheidung, nicht zu studieren zu der Zeit, sondern dann eher den Betrieb weiterzumachen.
Was hat Sie daran fasziniert?
Naja, also Sie sagen leidenschaftlicher Landwirt. Ich bin leidenschaftlicher Gemüsegärtner. Um es zu präzisieren, ja, und zu differenzieren. Und ich habe schon relativ früh begonnen, mit eigenen Sorten zu züchten. Also nicht nur Tomaten zu produzieren, sondern auch eine Sorte zu züchten, weil schon in den 90er Jahren war man ja total unzufrieden mit dem Geschmack von Tomaten.
Die kam alle aus Holland, hieß es da immer,
ja,
oder?
Die Wasserbombe sozusagen.
Ja, genau. Und schmeckt nach nichts.
Und ich hatte da 1991 schon das Thema aufgegriffen und habe ältere Sorten aus der Genbank geholt und daraus und die selektiert und so weiter und tolle Tomatensorten daraus gemacht, die dann nach was geschmeckt haben. Und das war, und dann die Vielfältigkeit des Betriebes, ich habe 70 verschiedene Gemüse und Kräuter angebaut in meinem Betrieb, habe dann eigenes Saatgut gemacht. Das war faszinierend, also an sich der Beruf.
Da ist die Leidenschaft rauszuhören. Vielleicht können Sie es da vielleicht auch noch mal näher beschreiben. Wir haben jetzt alle hier die Wassertomate, ja, noch im Mund. Mhm. Wie schmeckt denn Ihre?
Naja, also meine waren berühmt. Also bin ja vor 15 Jahren raus aus der praktischen Arbeit, aber da war die Tomaten waren berühmt. Das war die Berner Rose, die ich wieder aus der Genbank geholt habe, mit anderen Kollegen zusammen und dann immer noch weiter gezüchtet habe. Und auch die Karotten und die anderen Produkte, die hatten einen besonderen Geschmack. Und da, das war schon bekannt, dass sie das Gemüse besonders schmeckt. Aber da kommen wir ja auch zum eigentlichen Thema. Aber die Erträge halt nicht besonders waren. Und das war so ein Knackpunkt. Wer bezahlt Geschmack?
Ja, Sie haben sich dann davon gelöst, vor 20 Jahren etwa, ja, haben Sie dann entschieden, etwas anderes zu machen, nämlich was?
Naja, also mehr um die Ökonomie, mehr um die Grundlagen der Betriebswirtschaft und der Ökonomie zu kümmern. Das ist aus der eigenen praktischen betrieblichen, unternehmerischen Erfahrung entstanden. Ich habe ja 25 Jahre lang Betrieb geführt und habe einfach entdeckt oder am eigenen Leib erfahren, dass im eigenen Betrieb das zwischen der ökonomischen Rechnung, der Wirtschaftlichkeitsrechnung und der betrieblichen Realität und auch der gesellschaftlichen Realität ein Bruch, eine Dissonanz ist.
Inwiefern?
Dass Leistungen, die ich beziehungsweise wir können es jetzt gern verallgemeinern, in die Landwirtschaft hinein. Die Landwirtinnen und Landwirte erbringen jeden Tag für das Gemeinwohl, für den Schutz sozusagen der natürlichen Grundlagen, dass die durch die betriebswirtschaftliche Erfolgsrechnung eigentlich permanent bestraft wird.
Christian Hess ist bei uns in SWR1, Leute. Betriebswirt und Landwirt aus Leidenschaft, das haben wir schon gehört von Ihnen. Und Sie hatten gerade die Leistungen angesprochen der Landwirte, die aber im Grunde nicht honoriert werden. Können Sie uns mal Beispiele nennen?
Naja, der Schutz oder die Regeneration des Bodens, der Bodenfruchtbarkeit zum Beispiel, ist immer Aufwand, wenn man dann Zwischenfrüchte anbaut, Gründüngung, einen Fruchtwechsel durchführt, Kompost macht vielleicht. Aber das zählt auf der Ertragsseite, hat das keinen Wert. Oder Biodiversität, vielfältiger Anbau zum Beispiel. Je vielfältiger ein Betrieb wirtschaftet mit Kulturen, hab's vorhin erwähnt, 70 verschiedene Gemüse, desto teurer oder aufwendiger arbeitet er, bringt aber vielfach, bringt der Landschaft was, der Biodiversität was. Und das hat auch in der Bilanz sozusagen der Erfolgsrechnung keinen Gegenpart.
Nur was Sie jetzt sagen, das sind ja nicht die Meldungen, die wir aus der Landwirtschaft hören. Wir hören Meldungen, dass bis zu 9% der Emissionen aus der Landwirtschaft kommen. Die Hälfte der Bodenfläche Deutschlands wird von der Landwirtschaft bewirtschaftet. Dann werden Pestizide benutzt. Den Kompost, den Sie jetzt erwähnen, der ist ja wahrscheinlich in den seltensten Fällen wirklich mit dabei.
Ja, weil es sich nicht rechnet. Und ich hatte ja vor 10 Jahren ein kleines Buch herausgebracht, Richtig rechnen. Und der Spur folgen wir, und in dem wir zeigen wollen, dass bestimmte Leistungen, Maßnahmen, Kosten, die im Betrieb entstehen, auf der anderen Seite einen Wert schaffen, eine Wertschöpfung haben an der Naturgrundlage, am Gemeinwohl, am Gemeinwesen an sich. Es ist nicht nur Umwelt in dem Sinne, dass es die Böden oder das Grundwasser ist oder das Klima zum Beispiel, sondern es ist ja auch sozusagen die regionale Ernährungssouveränität, die Versorgung.
Nur Sie sind ja Betriebswirt. Ihnen muss ich nicht sagen, dass am Ende der Ertrag zählt. Wie steht es denn um den Ertrag bei dieser Art von Landwirtschaft?
Naja, also das ist, die Erträge sind ja da sozusagen bei allen Formen der Landwirtschaft, sowohl im ökologischen Landbau, da hat sich ja viel entwickelt die letzten Jahrzehnte, wie auch im konventionellen. Wir haben Spitzenerträge, können wir erwirtschaften. Nur wir haben aber auch versteckte Risiken, um es betriebswirtschaftlich zu nennen, zu beschreiben. Wir haben versteckte Risiken in der Rechnung, in der Bilanz, und die müssen wir zunehmend ins Auge fassen.
Zum Beispiel?
Ja, Klima, Wetter, Extremereignisse, Schwund von Biodiversität. Also das sind ja auch dann Ökosystemleistungen, von denen die Landwirtschaft unmittelbar profitiert. Aber nicht nur die Landwirtschaft, sondern habe jetzt gelesen in einem Papier von der EU-Kommission, dass 72% der Unternehmen in Europa, also nicht nur die Landwirtschaft, sondern 72% der Wirtschaftsunternehmen direkt von gesunden, intakten, funktionsfähigen Ökosystemen abhängig sind. Eine riesige Dimension. Und wenn da sozusagen Verluste entstehen durch eine bestimmte Bewirtschaftung, dann betrifft es nicht nur die Landwirtschaft, sondern letztlich die ganze Wirtschaft und die Gesellschaft.
Klima, Wetter haben Sie gerade angesprochen. Wir sind alle noch betroffen von dem schweren Zugunglück am Wochenende, wo ein Erdrutsch vermutlich Ursache dieses Zugunglücks ist, bei dem 3 Menschen ihr Leben verloren haben. Was macht das mit Ihnen als Landwirt? Gucken Sie da auch anders drauf, wenn Sie hören, Erdrutsch könnte Ursache sein?
Ja, klar. Das hat mit Sicherheit vielfältige Ursachen, Gründe, starke Regenfälle. Ob es da jetzt ob da abgeholzt wurde zum Beispiel oder zu wenig, Naturgrundlage da war, kann ich nicht beurteilen. Wir hatten früher am Kaiserstuhl sozusagen relativ wenig Erdrutsche, und dann kam diese große Flurbereinigung, wo dann aber auch die Botanik und so weiter zunächst mal zerstört war. Da hat es unglaubliche Erdrutsche gehabt. Da muss man schauen, wie greift man eben die Natur ein. Aber landwirtschaftliche Arbeit ist ein täglicher Umgang, ist im Grunde ein täglicher Eingriff in diese ökologischen Zusammenhänge. Und die, mit denen sollte man sorgsam umgehen. Aber das wissen die allermeisten Landwirte und Landwirte, das bin ich überzeugt davon, und würden gerne anders wirtschaften. Das kommt immer wieder an mich ran, immer wieder, in jeder Diskussion nehme ich wahr. jede Landwirtin, jeder Landwirt würde gerne anders wirtschaften, sorgsamer wirtschaften, regenerativer wirtschaften. Und dann die nächste Frage ist aber, wer bezahlt es mehr? Das ist so ein unmittelbarer Zusammenhang.
Christian Hess ist bei uns Betriebs- und Landwirt und Sie arbeiten nach dem Gemeinwohlkonzept. Das müssen Sie erstmal erklären.
Gut, also ich selbst führe ja keinen Betrieb mehr, aber ich habe eben zu Zeiten, als ich einen praktischen Gemüsebau, Landwirtschaft im Betrieb hatte, in Eichstätten am Kaiserstuhl, dann so gearbeitet, dass der Betrieb vielfältig ist, widerstandsfähig, auch resilient, habe kaum Produktionsmittel von außen eingekauft, habe viel Saatgut, eigener Saatgut gemacht, Dünger im eigenen Betrieb hergestellt über Leguminosenanbau und über Kompostwirtschaft, Viehwirtschaft, habe ausgebildet, habe praktisch Fachwissen weitergegeben und habe so versucht, aus innen heraus produktiv zu sein als Betrieb. Und habe dann immer mehr festgestellt, dass wesentliche Teile meiner Arbeit im Betrieb auch dem Gemeinwohl zugutekommen, indem dass die Gemeingüter geschützt werden, dass Bodenfruchtbarkeit erhalten bleibt, dass Biodiversität, wie vorhin gesagt, aber auch Fachwissen, regionale Vermarktung, das kam alles, so vieles kam dem Gemeinwohl zugute.
Im Grunde sollte das doch selbstverständlich sein.
Ich sage es mal, in der landwirtschaftlichen, im landwirtschaftlichen Ethos, im bäuerlichen Ethos war das unmittelbar drin. Nur dann kam eben sozusagen wieder die Betriebswirtschaft, die moderne Betriebswirtschaft, die Effizienzrechnung. Und da hat man den Fehler gemacht, wie ich meine, dass man dann diese betriebswirtschaftliche Rechnung, also alles, was mit der Buchhaltung, mit der Bilanz zu tun hat, dass man das aus der Industrie in die Landwirtschaft übernommen hat. Und das ist ein relativ junges Phänomen. Ich habe das nachgewiesen mal in einer Veröffentlichung vor vielleicht 10 oder 15 Jahren, dass noch 1997 erst, also weniger als die Hälfte überhaupt diese Bilanzierung und die doppelte Buchhaltung und Bilanzierung gemacht haben. 1997, also vor knapp 30 Jahren. Und 2010 waren es dann 2/3. Das heißt, das Phänomen, dass man diese moderne Betriebswirtschaft in die Landwirtschaft überträgt, aus der Industrie und aus dem Handel, das ist ein junges Phänomen. Und das hat die Betriebe kolossal verändert im Laufe der letzten 50 Jahre.
Da müssen Sie als Betriebswirt doch im Grunde mit anderen BWLern auf Kriegsfuß stehen. Wie ist es?
Naja, da ist wieder sehr unterschiedlich. Manche verstehen sofort, weil ich spreche ja ihre Sprache. Und andere sagen, ja, du hast recht, aber das bekommst du nie durch, weil das ist ja dann ein gesetzlicher sozusagen ein Prozess, dass man quasi Bilanzierungsregeln anpasst. Die sind immer angepasst worden im Laufe der letzten 150 Jahre, seit es überhaupt diese Art der Bilanzierung gibt, der Bilanzerstellung. Und ich habe sehr, sehr viele BWLer, Kollegen erreicht mit dem Gedanken oder mit der Idee oder mit der Forderung, eine andere Wertgebung einzuführen.
Die andere Wertgebung können wir vielleicht mal plastisch machen an Beispielen. Beispiel Bodenfruchtbarkeit. Ja. Wie lässt sich denn Bodenfruchtbarkeit messen?
Da kommen wir gleich dazu. Schauen Sie, wenn ich zu einem BWLer oder zu einem Landwirt beides sozusagen sage, ich meine, Bodenfruchtbarkeit ist ein Betriebsvermögen. Tatsächlich, Produktivbetriebsvermögen. Sagt jeder, habe noch nie Widerstand gegen diesen Gedanken bekommen. Dann sage ich, ja, aber in der Bilanz steht es nicht als Betriebsvermögen.
Das ist ja die Frage.
Eben, genau. Und da wollen wir hin. Nur, wie lässt sich's messen? Also, das ist auch eine Riesenfrage. Da könnte man eine eigene Sendung drüber machen. Da wird ja sehr, sehr viel unternommen im Moment, um diese Gemeingüter, Ökosysteme messen und bewerten zu können. Und das ist auch schon ein älteres Thema. Das gab in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts schon Versuche, nenne da Fester, der versucht hat, dem Rotkehlchen einen Geldwert zu geben. Ist er gescheitert? Sind alle gescheitert bisher und ist auch verboten. Also ich bin kolossal dagegen, dass man der Bodenfruchtbarkeit an sich, ich rede nicht vom Boden als Gut, sondern der Bodenfruchtbarkeit oder der Biodiversität, zum Beispiel dem Rotkehlchen, der Feldlerche und den Insekten einen Geldwert zuschreibt.
Also das würde bedeuten, wenn es mehr Rotkehlchen gibt, gibt es dann mehr Subventionen für die Landwirtschaft? Oder was würde es bedeuten konkret?
Das wollen viele, das dann messen, Rotkehlchen oder wie auch immer, Feldlerchen messen und dann Geld bezahlen. Da bin ich kolossal dagegen. Ich würde, ich favorisiere die Landwirte dafür zu bezahlen, für die Leistung, die sie erbringen, dass die Feldlerche leben kann.
Also für die Hecke
wahrscheinlich. Für die Hecke, genau. Also für die Pflanzung der Hecke, für die Blühstreifen, für die vielfältige Bewirtschaftung, für den Bodenaufbau. Weil wenn Zwischenfrüchte eingesät werden, wenn Fruchtwechsel durchgeführt werden, sind es immer irgendwo Kosten, Aufwand und Kosten. Und die machen die Produktion teurer, die Produkte teurer und da würde ich eingreifen.
Auf dem Traktor werden wir gerade auch gehört, in Freudenstadt unter anderem von Hans-Jörg Finkbeiner. Grüße dann dahin. Gutes Wirtschaften, das wünscht auch Christian Hiss, Landwirt und Betriebswirt. Und wir wollten darüber sprechen, über die Maßnahmen und Wirkungen. Sie haben jetzt gerade gesagt, ja, wenn man ein Rotkehlchen dann in der Bilanz belohnt, dann macht es keinen Sinn. Aber für uns als Laien würde doch, ob es die Hecke ist oder das Rotkehlchen, am Ende zählt das Rotkehlchen, was dann da ist, oder nicht?
Wir haben halt im Lebendigen es mit dynamischen und sehr langwierigen Prozessen zu tun, sowohl mit dem Schwund, das ging ja über Jahrzehnte, wie jetzt dann auch wieder der Wiederaufbau. Oder nehmen wir zum Beispiel Humusaufbau im Boden. Das geht über viele Jahre, da sind so viele Maßnahmen notwendig eines Landwirts, bis dann 1% oder ein halbes Prozent Humus aufgebaut ist oder auch Kunststoff rückgebunden ist. Und wenn man dann hingeht und würde erst bezahlen, wenn die Wirkung eintritt, ist das unfair gegenüber dem Unternehmer, dem Landwirt, weil die Kosten für die Maßnahmen hatte er schon. Und wenn dann eventuell auch keine Wirkung oder nur eine reduzierte Wirkung entsteht, aus Gründen, was der Landwirt, Landwirtin, der Betrieb gar nicht zu verantworten hat, dann bekommt er kein Geld.
Ja.
Und das, da müssen wir anders vorgehen. Und
Beispiel dann, Rotkehlchen, also angenommen, die Hecke ist gepflanzt, aber das Rotkehlchen kommt nicht, kommt aber ein anderer Vogel und es gibt nur Geld fürs Rotkehlchen, da bringt die Maßnahme so nichts.
Also ich würde da ganz anders vorgehen, viel unternehmerischer mit Anreizsystemen für Maßnahmen bezahlen und dann schauen, durchaus auch messen, was für eine Wirkung entsteht, weil das muss man ja auch sozusagen evaluieren. Nur die Bezahlung für die Landwirte würde ich immer an die Leistung und Maßnahme knüpfen.
Wobei das rauszuhören ist, so ganz einfach ist das nicht, ne? Also wie wird das denn politisch aufgenommen, Ihre Idee?
Naja, politisch, ich bin halt wenig politisch aktiv, sozusagen ganz wenig beurteilen, aber es findet zunehmend Gehör, auch in anderen Ländern. Zum Beispiel das Land Liechtenstein hat jetzt entschieden, alle Landwirte des Landes Liechtenstein müssen die Regionalwertleistungsrechnung durchführen.
Ist die Leistungsrechnung, die Sie im Grunde gefunden haben.
Genau, daraus hat sich das entwickelt. Ich glaube, wir haben sie noch gar nicht angesprochen jetzt. Wir haben ja dann diese Methode, wo wir uns gerade genähert haben, diese betriebswirtschaftliche Methode, diese Methode entwickelt und dann letztendlich in ein Instrument umgebaut, in ein Software-Tool, was jeder Betrieb anwenden kann und dann seine Gemeinwohlleistungsrechnung erstellen kann, immer für ein Geschäftsjahr.
Können Sie ja gerade vielleicht mal erläutern, Beispiele. Also was muss ich dann, wenn ich Landwirtin bin, was muss ich dann im Geschäftsjahr dann alles in diesem Online-Tool anklicken? Das sind wahrscheinlich viele Fragen und Maßnahmen, die ich ergriffen habe. Was zählt dazu?
Ist ähnlich wie eine Buchhaltung. Da komme ich ja her, will ja die Buchhaltung erweitern. Das war auch Gegenstand meiner wissenschaftlichen Abschlussarbeit. Nachhaltigkeitswerte in dem Geschäftsbericht landwirtschaftlicher Betriebe und dann habe ich neue Buchhaltungskonten eingeführt, mal theoretisch in der Theorie, indem das bestimmte Kosten, zum Beispiel das oft angesprochene Bodenfruchtbarkeit, habe ich bestimmte Maßnahmen. Wenn ich einen Fruchtwechsel mache, Zwischenfruchtanbau, Kompost, dann gibt es immer Kosten, aber für diese Kosten gab es bisher kein Konto in der Buchhaltung.
Ja.
Also treten diese Kosten auch nicht in die Sichtbarkeit.
Das sind die privaten Kosten, die da
anfangen. Ja, die verschwinden im allgemeinen Aufwand des Betriebes und dann hieß es bei mir immer, du arbeitest zu teuer.
Ja.
Und habe immer gesagt, aber die Hälfte dieser Kosten, dieses Aufwands, ist aber Investition in die Erhaltung der natürlichen Grundlagen und der Gemeingüter. Und man sieht es nur in der Erfolgsrechnung, sieht man es nicht in der Buchhaltung. Und ja, das ist die Methode, dass wir da reingehen und ein Systematik, eine Methodik erstellt haben mit jetzt 500 Leistungskennzahlen aus Ökologie, Sozialem und Regionalökonomie. Und der Betrieb gibt dann in diese Kontierung diese Daten ein, bekommt dann die Leistungsrechnung.
Wir wollten darüber sprechen, die Idee des Gemeinwohlkonzepts in der Landwirtschaft. Das haben Sie als Betriebswirt reformiert und bringen es jetzt in die Welt. Wir haben gerade eben kurz vor 11 darüber gesprochen. Liechtenstein denkt man ja erstmal bei Landwirtschaft nicht unbedingt an Liechtenstein. Die haben dafür zugesagt. Wer noch? Wer macht dabei mit und wie überzeugen Sie mit Ihren Ideen?
Das Besondere unserer Methode und auch des Instruments letztendlich ist, dass es auf jede Region, auf jedes Land und vielleicht auch auf jede Branche anwendbar ist. Ist ja ein betriebswirtschaftliches Tool sozusagen. Und zunächst sind die Schweizer gekommen, eine Schweizer Akteursgruppe vor ein paar Jahren. Und dann haben wir es mit der deutschen Variante dort durchgerechnet. Und dann haben sie gesagt, aber das passt nicht zur Schweiz. Also eure Grenzwerte und eure Wertigkeiten passen nicht. Lasst uns das übertragen. Dann haben wir die Schweizer Variante erstellt, nach demselben Prinzip und haben das bei uns eingebaut. Dann kam jemand aus Spanien und dann kam jemand aus Frankreich und so ging das immer weiter. Und im Moment gibt es, glaube ich, für 6 unterschiedliche Länder, übrigens auch Mittelamerika, diese Variante dieser Gemeinwohl-Leistungsrechnung. Und jetzt seit ein paar Wochen, ein paar Monaten ist eine rege Nachfrage auch aus anderen Ländern. In Tschechien gibt es eine Akteursgruppe, wo wir demnächst starten, Holland, Luxemburg ganz stark, ganz intensiv und Italien und Polen. Und für die werden wir jetzt dann in den nächsten Monaten ihre Variante erstellen. Und das geht immer so, dass wir mit den Akteuren, mit den Landwirten und Landwirten vor Ort eben diese Grenzwerte bilden, die Leistungskennzahlen suchen und Grenzwerte.
Nur weil Sie gerade einige Länder erwähnen, wie beispielsweise Tschechien. Also da haben ja vielleicht auch manche SWR1-Hörerinnen und Hörer noch einen Riesenskandal auch im Kopf, wo ein ehemaliger Präsident nämlich fast Landflächen hatte, die riesig waren als Landwirt und dann EU-Subventionen genommen hat. Mm. Und weil natürlich die großen Betriebe immer mehr Subventionen bekommen haben. Wie können denn solche Länder jetzt plötzlich umdenken? Denn was Sie machen, ist ja das Gegenteil dessen, was eigentlich EU-Subventionen ausmachen, oder nicht, verstehe ich das falsch?
Ja, es hat damit zu tun. Aber jetzt in den Ländern ist natürlich, sind auch nicht alle eine Meinung. Das muss ja auch dann erst dort bekannt werden. Aber das sind dann bestimmte Gruppen, die dann eben da vorwärts kommen wollen und in unserer Methode da auch einen Sinn sehen. Was EU Agrarpolitik angeht, ist ja unglaublich turbulent gerade. Es kommen Meldungen aus Brüssel, es wird massiv gekürzt für die Landwirtschaft. Dann auf der anderen Seite wieder interessant, dass Vorschläge gemacht werden, dass privates Geld dann das öffentliche Geld kombinieren soll, also dass man das kombiniert und ergänzen soll. Das wäre auch mein Vorschlag, dass man öffentliches Geld und privates Geld nutzt, um dann diese Gemeinwohlleistungen den Landwirten zu bezahlen, also diese Leistungen fürs Gemeinwohl.
Wie soll das konkret aussehen? Machen Sie es am Beispiel fest. Angenommen, ich hätte jetzt einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb. Was passiert dann im Gegensatz zu dem, wie es bisher läuft?
Naja, man bekommt schon öffentliches Geld, ob jetzt das dann ab 2028 auf Leistungen, auf Ökosystem, also auf Leistungen für Ökosysteme und Gemeingüter bezahlt wird oder auf Fläche, kann ich nicht beurteilen. Nur ich weiß, dass jetzt schon die Vorschläge kommen, dass privates Geld, Nature Credits, Naturgutschriften aus der Wirtschaft, aus der Gesellschaft heraus in die Landwirtschaft fließen sollen für die Wiederherstellung sozusagen der natürlichen Grundlage. Das sind die Vorschläge, die im Moment diskutiert werden. Und unser Vorschlag ist auch, dass man dieses Geld in die Landwirtschaft hinein, sowohl aus privaten Quellen, von Unternehmen, von Wirtschaft, da gibt es ersten Projekte im Allgäu, wo Wirtschaftsunternehmen in einen Fonds einbezahlen, um die Landwirte, den Landwirten in der Region eben ihre Leistungen für Landschaft, für gesunde Luft, für Biodiversität bezahlen. Und das kombiniert mit öffentlichem Geld. Das wäre eigentlich das, was kommen sollte.
Christian Hiss ist heute Vormittag bei uns in SWR1 Leute und wir sprechen darüber, wie sich die Landwirtschaft der Zukunft anpasst und viele Landwirtinnen und Landwirte melden sich. Aus Reutlingen schreibt uns Kati zum Beispiel und sagt, ich züchte seit 20 Jahren alte heimische rote Liste Schafrassen, also Rassen, die gefährdet sind auszusterben, wenn man sich nicht kümmert. Und sie sagt, sie stehen auf der roten Liste nicht, weil sie krank und klapprig sind, sondern weil es sich für die klassischen Konzepte betriebswirtschaftlich nicht lohnt, mit ihnen zu arbeiten. Die sind nämlich klein und zierlich. Christian Hess, was sagen Sie?
Ja, das ist ein typischer Fall. Also auch Rassen, Erhalt von Rassen und von alten Sorten oder überhaupt von traditionellen Sorten haben wir in unserer Leistungsrechnung Leistungskennzahlen, um das zu erfassen. Weil die Erhaltung von diesem genetischen Material, ob es jetzt Pflanzen oder Tiere sind, das hört sich jetzt blöd an, genetisches Material, aber diese Rassen erhalten, das ist eine Gemeinwohlleistung. Und die hat in der heutigen betriebswirtschaftlichen Effizienzrechnung keinen Platz. Weil das sind nur Kosten, aber wo ist der Ertrag? Aber die Gesellschaft, die lebt davon auch zukünftig, dass diese Rassen und diese genetische Ressource erhalten bleibt. Und deshalb ist das so wichtig, was die Kollegin tut. Und das muss honoriert und bezahlt werden.
Lässt sich das auf Getreidesorten übertragen? Also ich habe mal gehört, klar, warum viele Menschen beispielsweise Allergien entwickeln oder Glutenunverträglichkeiten und so weiter, weil manche Brote einfach nicht mehr so lang aufgehen können vom Teig, weil man da auch auf die Effizienz guckt. Klar. Und ein Teig bräuchte beispielsweise 24 Stunden, genau, die gibt man ihm nicht. Und genau, aufgrund dieser kürzeren Zeit entwickeln Menschen eben Unverträglichkeiten.
Genau. Ja, da muss man einfach neu hinschauen. Was hat diese Effizienzrechnung, diese Betriebswirtschaft, die ich sehr, sehr unterstütze und bin immer wieder fasziniert, was das für eine Leistung hervorgebracht, wie leistungsfähig heute Betriebe sind, auch im Sinne sozusagen der Versorgung von Menschen, wenn man denkt, dass vor 70 Jahren noch, ich glaube, die Hälfte oder so der Gesellschaft in der Landwirtschaft oder für die eigene Versorgung tätig war. Heute sind es 2%, die versorgen die Menschen in Deutschland. Also faszinierend. Nur muss man jetzt neu schauen, da wäre Ineffizienzen, um es mal ökonomisch zu sagen, wäre Ineffizienzen sich im Hintergrund aufgetan haben. Und dann sagen sie Unverträglichkeit. Das ist auch so eine, Entschuldigung, das ist dann ökonomisch, aber so eine Ineffizienz, weil die Krankheit wieder Schäden verursacht.
Was man vorher vielleicht gar nicht wusste, was sich dann im Laufe der Zeit entwickelt hat.
Das sind alles neue Erkenntnisse, das muss man sich klar machen, dass vieles erst neu ist. Und deswegen muss sich jetzt sozusagen der ökonomische Blick auf diese neuen Bedingungen auch einstellen. Volkswirtschaft tut es schon lange, die Volkswirtschaft. Die guckt schon länger sozusagen auf diese oder so dahin oder auch Versicherungen und so weiter, die dann Unwetter, die höhere Kosten haben und Schadenszahlen für Unwetterschäden. Nur die Betriebswirtschaft hat bisher nicht hingeguckt und das muss geändert werden.
Wie sieht die Landwirtschaft der Zukunft aus? Das treibt auch die SWR1-Hörerinnen und Hörer um. Christian Hiss, Land- und Betriebswirt, ist heute Vormittag bei uns in SWR1-Leute. Und gehen wir direkt mal rein. Wir haben einen Anruf bekommen von SWR1-Hörer Armin.
Kurz gesagt, wir Landwirte brauchen einfach Erzeugerpreise, so dass wir von unseren Höfen leben können. Und wir brauchen eine bestimmte Betriebsgröße. Und es geht nicht mehr so, wie es 1991 war, die ohne Bilanzierung. Es gibt auch heute noch Betriebe, wo keine Bilanzierung mehr hat. Aber das sind die kleinen Betriebe, wo über kurz oder lang aufhören.
Christian Hiss, Sie haben es jetzt gar nicht alles hören können aufgrund unserer Technik hier. Aber das, was er sagt im Grunde, ja, die kleinen Betriebe, die werden langfristig schließen müssen, weil man immer auf die Effizienz geguckt hat.
Klar, so sind die Betriebe die letzten Jahrzehnte entstanden und Betriebsgröße ist angesprochen und so weiter, Mindestgröße, aber das ist ja ein Kontinuum, eine fließende Entwicklung. In Zukunft werden die Betriebe noch größer werden. Wenn man jetzt eine Idealgröße hat, ist es doppelt oder viermal so groß wie noch vor 20 Jahren. Das ist für mich kein tragender Aspekt. Die ideale Größe eines Betriebes ist ganz schwer festzustellen. Das ist und umzulegen auf die Preise, die Erzeugerpreise, ja, das haben wir versucht. So sind auch meine Betriebe groß geworden. indem dass wir immer Konsumentinnen und Konsumenten gefunden haben, vor allem in der Direktvermarktung, die dann die höheren Preise bezahlt haben, auf dessen, dass wir dann Leistungen für die gesamte Gesellschaft gebracht haben. Das finde ich extrem unfair. Ein Marktversagen sozusagen, dass wenige Konsumenten, die bereit sind, höhere Erzeugerpreise zu bezahlen oder Produktpreise zu bezahlen, dann für die anderen der Gesellschaft mitbezahlen. Ich würde konsequent diese Leistungen rausrechnen, die der Gesamtgesellschaft zugutekommen, den Gemeingütern und den Ökosystemen zugute, konsequent rausrechnen, aus anderen Quellen zu bezahlen und keine Subvention. Da können wir noch extra drauf zu sprechen kommen, sondern diese Leistungen und für Gesellschaft den Landwirten aus anderen Töpfen als über die Produkte zu bezahlen. Das würde bedeuten, dass es die Nahrungsmittel im Geschäft eher günstiger werden. Vor allem die hochpreisigen würden günstiger werden, weil bisher jede Leistung für Gesellschaft, kann es immer nur wiederholen, fürs Gemeinwohl und Biodiversität ist auch eine Leistung fürs Gemeinwohl und Landschaft und so weiter, bezahlen wenige für die gesamte Gesellschaft. Hochgradig unfair. Also rausholen, extra bezahlen lassen für diese Leistungen und dann ja.
Vielleicht können Sie ganz konkret nochmal, Stichwort Subventionen haben Sie gerade angesprochen, erklären, warum Sie eben nicht für die Subventionen sind. Das ist das, was sich in der Landwirtschaft inzwischen etabliert hat.
Das hat sich etabliert, ich würde aber die abschaffen. Grundlegend abschaffen, die Subventionen, sondern den Unternehmerinnen und Unternehmen, den Betrieben ihre Leistung bezahlen. Denn wir haben erste Projekte mit Kommunen zum Beispiel, da können jetzt Landwirte und Landwirte an die Kommune, an die Gemeinde eine Rechnung für Gemeinwohlleistung, für Biodiversität, für ihre Maßnahmen, die wir ja ausrechnen, in Geld, eine Rechnung stellen an die Kommune. Und so müsste es in Zukunft sein, dass diese Leistungen per Rechnung bezahlt werden.
Ein Argument, was von Hörerinnen und Hörern immer häufig kommt hier an dieser Stelle ist, naja, im Grunde fordern Sie doch das, was in der Landwirtschaft eh Ursprung sein sollte und die Eigenverantwortung und mit der Natur zu arbeiten. Also, dass dann Pestizide eingesetzt wurden, dass die Trecker immer größer werden, dass sie die Böden kaputt machen, weil die Trecker auch so schwer sind, dass das ans Grundwasser geht und so weiter. Das kann doch alles nicht Sinn und Zweck sein. Also, hat sich die Landwirtschaft verrannt? Was sagen Sie?
Ja, im Grundsatz nein. Also ich liebe die Traktoren, ich liebe die Technik. Wenn ich mich zurückerinnere als Kind, dass ich, also mein Vater und wir Brüder und ich auch noch den ganzen Mist aus dem Stall von Hand rausgetragen haben.
Die Traktoren waren aber kleiner damals.
Ja, aber das ist eine Sache der Verhältnismäßigkeit. Ich würde einfach nicht kategorisch vorgehen, sondern ich plädiere für eine neue Bilanz, sozusagen, wo alles maßgehalten wird. Und dass man dann selbstverständlich dann moderne Technik einsetzt, aber in einem Maß, was weniger Schäden und Risiken an den Naturgrundlagen und am Wasser und so weiter verursacht.
Muss ich dann nicht doch an die Größe dran, wenn ich dann wirklich so einen übermäßig großen Trecker habe, der natürlich etwas mit dem Boden macht und dann auch womöglich mit dem Grundwasser?
Ja, aber das sind ja neue Erkenntnisse, Frau Köster. Das kommt ja jetzt erst sozusagen. Also ich sag's nochmal, ich liebe die Technik, wobei ich überfordert bin mit den neuen Traktoren meines Sohnes. Aber trotzdem ist ja was anderes. Nee. Es ist eine neue Verhältnismäßigkeit gesucht, dass man die Risiken einbeziehen müssen. Wenn die Risiken einbezogen werden, die vielleicht ein überschwerer Traktor verursacht, gegenüber dem Nutzen, dann wird es auch da eine neue Verhältnismäßigkeit geben.
Was hat denn Sokrates mit der Landwirtschaft zu tun? Christian Hiss, heute Vormittag bei uns in SWR1, Leute. Sie können es aufklären.
Naja, das ist, ich liebe Sokrates, das ist mein engster Freund und ich habe viel gelesen über ihn. Und bei Sokrates war er immer die Frage, das entscheidende rhetorische Mittel. Er hat immer weiter gefragt. Und auch die Klage der Gesellschaft um ihn herum, damals 400 vor Christus, haben sich die Leute beklagt über die Verhältnisse und bei Sokrates sich ausgeheult. Und Sokrates hat immer gefragt, ja, wie soll es denn sein, wenn ich so wie es ist, mach dir da mal von einem Bild sozusagen. Wie soll es denn sein, wenn ich so wie es ist, wenn ich was zu beklagen habe? Und das ist für mich so ein Lebensmotto geworden.
Das ist der Antrieb.
Genau. Also, das Gegenbild zu entwerfen und dann dran zu gehen und umzusetzen und nicht bei der Klage sozusagen stehen zu bleiben.
Sie suchen Lösungen.
Genau.
Ja, können Sie vielleicht auch, die Frage kommt hier rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Doris Bauer aus Stuttgart schreibt, ich selber bewirtschafte im Nebenerwerb einen Terrassenweinberg in Stuttgart. Sehr viele Weinberge, vor allem von Hauptberufsweingärtnern, werden aufgegeben, weil damit kein Geld verdient wird. Mit einer besseren Honorierung gäbe es bestimmt weniger Brachen.
Ist ein tolles Beispiel. Steillagenweinbau ist unglaublich unter Druck die letzten 5 bis 10 Jahre. Und das ist ein gutes Beispiel. Wir haben in unserer Leistungsrechnung gibt's eine ganze Reihe von Leistungskennzahlen für Steillagenweinbau. Der Unterschied aus den Kategorien, ob es Terrassen sind oder flächige Steillagen, diese Leistungskennzahlen haben wir erarbeitet mit Winzerinnen und Winzer zusammen, die selbst Steillagen bewirtschaften. Und da war Universitäten, Wissenschaftler dabei. Und dann gibt's spezielle Kennzahlen, um diesen zusätzlichen Aufwand herausrechnen zu können, weil es zukünftig nicht mehr möglich ist, gegenwärtig schon nicht und zukünftig, die Kosten für die Bewirtschaftung dieses Kulturgutes, auch Gemeingutes sozusagen, Steillagen und Terrassen, die ja zum Landschaftsbild gehören, diese Kosten extra zu bezahlen, außerhalb des Produktes Wein.
Ja, da gibt es Menschen, die sich zusammenschließen. Hab neulich noch jemanden kennengelernt, der hat gemeinsam mit 9 anderen Leuten sich zusammengetan, um dann eben einen Weinberg am Max-Eitsee dann zu bewirtschaften.
Genau.
Wie steht es denn, Sie können das ja beurteilen, wie steht es denn in der Zukunft um den Nachwuchs in Sachen Landwirtschaft?
Also ich glaube, dass es viele, viele interessierte junge Menschen gibt. Ich glaube auch, dass die Zahlen einigermaßen stabil sind, was die Ausbildung angeht. Und die haben in der Regel eine sehr gute betriebswirtschaftliche Ausbildung. Da freut es auch besonders, dass auch in den ersten Meisterschulen dann unsere Methode Einzug hält. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen eine Arbeit bekommen von einer jungen Frau, die Meisterarbeit mir zugeschickt hat. Die hat unsere Regionalwertleistungsrechnung darin verarbeitet und hat darin betriebswirtschaftlich nachgewiesen, dass sie dann mit ihrem Betrieb in die schwarzen Zahlen käme, wenn sie dieses Geld bekommen würde.
Ja, vor ein paar Jahren, da hieß es, die Landwirtschaft erlebt einen Trend bei jungen Menschen. Da gab es eine Steigerung um 7% bei den Ausbildungsverträgen. Der beste harte Job der Welt, so hatte das die Tagesschau online in einem Artikel überschrieben. Wie beschreiben Sie es?
Ja, ist auch eine faszinierende Arbeit. Also das ist ganz was Besonderes, eine eigene Lebensform Landwirtschaft. Und vor allem, wenn man noch darüber hinausgeht mit seinem Betrieb, individuell wird und was Eigenes dann entwickelt und eine Nähe zur Konsumentenschaft hat, dann ist das unglaublich, befriedigend und erfüllend, diese Arbeit. Aber auf der anderen Seite wird das von der Gesellschaft auch ausgenutzt, weil diese Menschen dann so in ihrem Beruf drin hängen und das zu ihrer Aufgabe machen, bis zur Erschöpfung, bis zur totalen Ausbeutung. Und da wird auch in Zukunft anders vorgehen und sagen, gebt den Leuten auch den gerechten Lohn für ihre Arbeit, die sie für die Gesellschaft tun. Die sorgen immerhin für die existenzielle, überhaupt die Grundlage des Essen, aber dann auch das ganze Umfeld, die Landschaft, das Wasser und die Biodiversität, alles, worin wir leben in den Regionen, das hängt hochgradig an der Art, wie Landwirtschaft betrieben wird. Und ich glaube, das geht darüber hinaus, einfach nur Essen zu produzieren, sondern wir müssen den Leistungsbegriff der zukünftigen Landwirtschaft viel breiter fassen. Übrigens, so wie es vor 100 Jahren eben war. Nur, es gab ja auch eine Meldung, auf keinen Fall mehr, also von der Zuhörerschaft, der alte Hof hat ausgedient. Das weiß ich sehr wohl. Nur können wir trotzdem sozusagen nicht auf diese Leistungen fürs Gemeinwohl verzichten, die alte Landwirtschaft quasi inhärent geleistet hat, automatisch. Jetzt geht's halt über die Marktwirtschaft und über die Betriebswirtschaft und das muss da operationalisiert werden.
Sagt Christian Hiss, kurz vor der Mittagspause beim Mittagessen können wir dann vielleicht bei dem, was wir zu uns nehmen, nochmal dran denken, wo das denn alles so herkommt. Vielen Dank erstmal für Ihren Besuch heute Vormittag in
SWR2. Gerne, vielen Dank, Frau Köster.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute. Wir nehmen uns die Zeit.